Hi, ich bin Susanne Weckauf und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei dieser neuen Folge Spillover, dem Podcast der Kultur- und Kreativwirtschaft Heidelberg. Mein heutiger Gast ist Pavlo Strobler. Er ist Sozialunternehmer und Gründer der Queer Mentor GmbH. Und Pavlos Werdegang ist so facettenreich, dass ich gar nicht viel vorwegnehmen möchte. Diese Folge ist persönlich, horizonterweiternd und mit ganz viel Herz und Seele. Viel Spaß mit dieser Folge Spillover. Aus kreativen Ideen wird Zukunft gemacht. Ich sag Spillover, was sagst du?
Ich sage zwei Dinge. Spill the tea. Und das zweite sei die Person für die anderen, die du früher gebraucht hast.
Schön. Welchen Tee?
Darüber können wir gerne sprechen.
Am Ende, weil wir mussten uns gerade schon beherrschen im Vorgespräch, dass wir nicht unser ganzes Pulver hier verschießen.
Oder den Tee verschütten.
Richtig. Ich freue mich sehr, dass du hier bist, Pavlo. Wir gehen direkt ans Werk, würde ich sagen. Wir waren eh schon drin. Du bist ursprünglich aus der Ukraine, bist nach Heidelberg gekommen.
Ursprünglich komme ich aus der Ukraine. Stimmt so halb. Also ich geboren wurde in der Sowjetunion.
Okay.
Es war ja damals noch ein ganz anderes Land, ja. In den Anfang der 80er Jahre, wo ich geboren wurde. Und ich bin dann zur Schule gegangen und habe dann auch die letzten Jahre der Sowjet erlebt, ja, als ich klein war. Im Alter von 10 Jahren ist Ukraine unabhängig geworden. Das war schon der erste Change-Prozess, bei dem ich dann unwillkürlich auch mitgemacht habe. Mhm. Also ich wurde Teil davon, von einer neuen Identität, habe eine neue Staatsangehörigkeit bekommen. Vielleicht deswegen ist es mir auch dann viele Jahre später leichter gegangen, dann mit der deutschen Staatsangehörigkeit die anzunehmen, nachdem ich dann hier war.
Und warum bist du nach Deutschland gekommen?
Oh, das ist eine gute Frage. auf die gibt es, glaube ich, sehr viele Antworten. Mhm. Also das Wichtigste für mich war, so ein Stück Freiheit zu gewinnen. Mhm. Also ich habe aufgewachsen in der Ukraine, da gab es noch kein Internet damals. Also ja, die Digital Natives oder die nächsten Generationen, die wissen nicht mehr, wie das ist, in einer Kleinstadt aufzuwachsen, wo du keinen Zugang zu Informationen hast.
Wir hatten noch ein Modem.
Ja, ganz genau. Dann irgendwann kam der Modem und war alles eine sehr aufregende Zeit. Aber für mich war Deutschland und generell, also Westeuropa, auch so mit ein Stück Freiheit verbunden. Mhm. Ich habe mich in der Ukraine als schwuler Mann nie geoutet. Mhm. Ich habe mich nicht getraut. Also der erste Versuch für ein Coming-out ist gescheitert. Ich habe das versucht, meine besten Freundin zu erzählen und da hat sie wirklich war sehr emotional. Also die hat geweint, hatte Angst um mich, dass mir was angetan wird, wenn ich mich komplett oute. Deswegen habe ich dann das Thema 10 Jahre ruhen lassen.
Das ist tatsächlich für alle, die sich es nicht vorstellen können, das war real.
Ja, es ist immer noch real. Also das ist tatsächlich auch vielen Menschen, die in anderen Ländern, aber auch in Deutschland leben, also je nachdem, was für ein Background Menschen haben, trauen sich viele immer noch nicht, sich selbst zu sein. Ja, sie verstecken sich, weil sie wissen, dass die Eltern das nicht für gut heißen, in Anführungszeichen. Und das macht was mit Menschen. Also das ist auch unter anderem eine der wichtigsten Motivation für mich gewesen, den gemeinnützigen Startup zu gründen auch.
Mhm. Wir greifen mal noch nicht vor, weil du arbeitest jetzt in einem sehr offenen Feld, aber du hast in Deutschland erstmal Jura studiert, hier in Heidelberg.
Das war tatsächlich auch so gewollt und ungewollt ein bisschen. Ich habe mein Studium in der Ukraine in Rechtswissenschaften abgeschlossen und es war ein bisschen die Vereinbarung mit meinen Eltern, dass ich ins Ausland darf, wenn ich in der Ukraine ausstudiert habe. Weil man muss sich dann auch so vorstellen, in der Ukraine macht man mit 17 Abitur. Ja, das ist auch noch sehr früh. Ja. Also man weiß auch nicht wirklich selbst dann so, wo will ich hin, was bin ich, wer bin ich. Und dann war die Entscheidung, Jura zu studieren, auch so ein Stück, okay, in der Mangelung meiner anderen Möglichkeit mache ich das. Mit 22 habe ich Abschluss gemacht in der Ukraine mit Staatsexamen und ich habe mich umgeschaut nach Möglichkeiten, wie kann es für mich weitergehen. Und für mich eben auch, ich war auf der Suche nach einem Raum für meine Identität Und da war mir klar, ich muss ins Ausland gehen. Also ich darf nicht in der Ukraine bleiben, in meiner Heimatstadt, wo ich dann sehr befangen war in den Vorurteilen, in diesen Stereotypisierungen auch. Um mich selbst auch neu zu erfinden, irgendwo ein Stück, muss ich dann Tapete wechseln, wie man so schön auf Deutsch sagt. Und bin in Heidelberg angekommen. Und die bestmögliche Alternative war für mich, ein Aufbaustudium zu machen, 2 Jahre lang in Jura. Und das habe ich dann erfolgreich gemacht. Und während des Studiums habe ich bereits die ersten Erfahrungen am Theater gemacht in Heidelberg, war dann als Leihdarsteller dann auch auf der Bühne und habe ganz viele tolle Menschen kennengelernt beim Theater, die mich inspiriert haben. Und da hatte ich mein Coming Out. Und das war erst dann Mitte 20 für mich, also was relativ spät ist heutzutage. Und habe mich dafür entschieden, in Deutschland zu bleiben, in Heidelberg. Und das ist meine Heimat geworden.
Schön. Wie waren deine Gefühle um dein Coming-out dann hier? Also wie, ich nenne es mal, wie war die Geburt deines Coming-outs im Vergleich Ukraine-Heidelberg?
Also es war mit Sicherheit ein Neuanfang, den ich damals nicht als solches wahrgenommen habe. Dennoch, was mir mit Sicherheit auch sehr hilfreich war, so eine angeborene Neugierde, die ich besitze. Also ich war immer sehr neugierig über die Menschen, mit denen ich zu tun habe, sei es im Studium oder auf der Arbeit, oder ich habe einen Minijob gehabt in einem Café, wo ich auch Deutsch gelernt habe und was mir auch sehr dabei geholfen hat, auch mich zu integrieren auch hier und die ersten Kontakte zu knüpfen. Also ich bin neugierig auf Menschen, auf deren Geschichten und das war auch ein Anfang, der nicht bewusst gesteuert wurde. Später im Leben, als ich dann weiter fortgeschritten bin, so mit meinen Erfahrungen im Werdegang, habe ich dann die neuen Projekte oder neue Rollen, die ich geschlüpft habe, dann viel bewusster gesteuert. Und das war dann das Schöne daran auch, dass ich die Erfahrung mitgenommen habe.
Schön. Die Akzeptanz damals, es ist ja jetzt auch schon, wann war das, dass du dich geoutet hast, rein zeitlich?
Das war in 2004 bin ich nach Heidelberg gekommen und das war ungefähr 2005, 2006 würde ich sagen.
Okay, also jetzt auch fast so um die 18... knapp 20 Jahre her.
Ja, ich habe so mein 20-jähriges Jubiläum in
Heidelberg.
Ja, 2004, 24, jetzt Wahnsinn.
Schön. Damals war die Welt ja auch noch ein bisschen eine andere. Wie war es damals, also trotzdem im Vergleich zu dem, was du heute wahrnimmst, mit dem Outen?
Also mit Sicherheit vor 20 Jahren war für mich ein Gamechanger die Geschichte um Klaus Wowereit, um den damaligen Bürgermeister
von Berlin,
der in aller Öffentlichkeit in einer Pressekonferenz gesagt hat, ich bin schwul, meine Damen und Herren,
das ist auch gut so.
und das war auch mit der Gründe, auch warum ich in Deutschland auch geblieben bin. Weil ich hatte in der Ukraine nie Vorbilder, Role Models aus der queeren Community, die, sage ich mal, Erfolgsgeschichten geschrieben haben.
Ja.
Alle Menschen in der Ukraine damals, die nicht die erfolgreich und queer sind oder waren, die haben sich nicht getraut, in der Öffentlichkeit so zu zeigen, wie sie sind.
Ja.
Und das war für mich eine Inspiration, die ich gesucht habe, die mich dann wiederum empowert hat, auch zu sagen, okay, wenn Klaus Wowereit, wenn Bürgermeister von Berlin sich das zutraut, dann darf ich das auch. Und es bedeutet nicht, dass ich dann keine Karriere machen darf, wenn ich mich oute, weil das war so mein Vorurteil,
verrückt,
als ich hier angekommen bin.
Ja. Und war das deine Hauptmotivation auch? Du bist ja jetzt eben nicht klassisch beim Jura geblieben, du bist dann übers Theater und hast gegründet.
Ja, viele Jahre später.
Also
das war auch tatsächlich, der Weg war auch sehr spannend und sehr divers, auch sehr vielseitig. Nach der Arbeit beim Theater bin ich zu Heidelberger Frühling gekommen, wo ich dann Projekte mit Jugendlichen geleitet habe, was auch eine ganz tolle Erfahrung war. Beim Enjoy Jazz Festival eine Zeit lang, beim Stadtmarketing. Und ich bin so ein Heidelberger Kind irgendwo. Ja? Also ich habe dann wirklich so gerade auch, als ich beim City Marketing Verein gearbeitet habe, war ich viel in der Innenstadt unterwegs, viel mit Gewerbetreibenden zu tun und dann auch dieses Netzwerk auch ein Stück um Gewerbetreibende in die Innenstadt dann auch ausgebaut, mitgestaltet. Und es war eine sehr schöne Zeit damals, das war kurz bevor ich nach Italien gegangen bin, war eine sehr schöne Zeit, dann in die Stadt zu gehen, weil das war alles so vertraut. Also ich hatte Menschen, die für mich ein safer space waren. Also ich wusste,
Heimat.
Dass ich dann, ja, das war ein Gefühl der Heimat tatsächlich.
Ja. Schön. Und dann bist du nach Italien und hast deinen Master nochmal gemacht?
Ich habe noch in Italien Master of Business Administration gemacht, weil war ein bisschen dann auch wie Geschichte mit Deutschland. Also ich war sehr neugierig, Italienisch zu lernen. Mhm. Hatte dann also nach 10 Jahren in Heidelberg hatte ich so Motivation dann und war inspiriert, dann mal ein anderes Land und eine andere Kultur zu erleben. Und habe mich dann an einer renommierten Universität in Mailand beworben. Und mein Traum von klein auf, also aus meiner Jugendzeit, war in der Modebranche zu arbeiten. Mhm. Ja, das war auch so dieses Thema, auch so, ne, also ja. Dieses Thema mit Kreativität, mit dem Ausdruck der eigenen Persönlichkeit durch den Styling, durch die Mode. Hat mich schon immer sehr inspiriert. Und lustige Geschichte dazu, als ich dann, bevor ich in Café angefangen habe, in Heidelberg zu arbeiten, habe ich mich bei H&M beworben. Mhm. Es waren damals, für den damaligen Pablo, der aus der Ukraine kam, es war dann H&M, Esprit, Es Oliver in der Hauptstraße. Und die waren dann wirklich für mich so irgendwie, ne, also ganz, ganz toll, ganz tolle Labels, ganz tolle Brands, bei denen ich unbedingt arbeiten wollte.
Ja.
Und habe mich bei H&M beworben für einen Minijob und ich habe leider eine Absage bekommen. Was mich dann auch sehr traurig gemacht hat. Also so ein bisschen auch so diese Narrative, ach, du bist nicht gut genug und wirst nicht angenommen. Dann habe ich den Job im Café angenommen und das war dann wirklich auch eine sehr gute Alternative im Nachhinein betrachtet. Aber warum ich das erzähle, weil ich dann 10 Jahre später, nachdem ich meinen Weg in Heidelberg gegangen bin, war ich dann in Mailand und habe dann während des Studiums bereits von Louis Vuitton direkt ein Angebot bekommen.
Ah, ja.
Als Manager in einem Store direkt am Piazza Duomo in Mailand zu arbeiten. Und das war für mich auch irgendwie so, dachte ich mir, alles, was man sich wirklich vornimmt und alles, woran man auch glaubt und wo man dann auch eigene Ressourcen auch gibt, Aufmerksamkeit, fokussiert bleibt da dran. Also in einem bestimmten Zeitraum wird es dann auch geschehen. Also bin ich fest davon überzeugt. Und bei mir hat es 10 Jahre gedauert, also von Minijob bei H&M, den ich bekommen habe, dann 10 Jahre später bei Louis Vuitton zu sein. Das war wirklich eine ganz tolle Erfahrung.
Aber die 10 Jahre waren dann auch die 10 Steps nach oben, weil von H&M zu Louis Vuitton in Mailand. Also.
Voll. Also das war wirklich, wirklich so. Und das war auch sehr, die 10 Jahre des Wachstums, würde ich sagen, damals. Ja.
Wo ist deine Inspiration oder deine Idee des eigenen Gründens aufgetaucht? Oder wo ist die gewachsen? Wo ist da der Samen entsprungen?
Die Idee des Gründens ist in der Corona-Zeit entstanden.
Mhm.
Also es war die Zeit, wo viele Menschen Isolation erlebt haben. Und für mich damals war ganz präsent die Frage dann, wie geht es den queeren Menschen aktuell? Also ich habe dann geschaut, wie es mir geht, also was es mit mir tut, dass ich nicht den regulären Zugang zu meinem Netzwerk habe, zu einem Austausch. Dieses Thema Zusammengehörigkeit ist für queere Menschen gerade ein sehr aktuelles oder für viele andere Menschen, die auch Diskriminierung erfahren und Ausgrenzung. Es begleitet uns unser Leben lang. Also bei mir war das so, dass ich in der Schule in der Ukraine gemobbt wurde und habe es erlebt, wie es sich anfühlt, wenn du in eine Klasse reingehst und da sind 30 Menschen, deine MitschülerInnen, die nicht mal Hallo zu dir sagen oder mit Sachen auf dich werfen und du kannst dich an niemand wenden. Und gerade im jungen Alter ist es eine Erfahrung, die uns dann auch sehr prägt. Mhm. Und in der Zeit, als dann Corona angefangen hat, habe ich dann immer wieder mich gefragt, also wie geht es den Leuten aus der queeren Community, die dann nicht Akzeptanz erfahren, bei denen die Eltern nicht den Rahmen geben, dann auch sie selbst zu sein und sich wohlzufühlen, ja, die sich verstecken müssen, in der Zeit, in der herkömmliche Beratungsstellen für queere Menschen wegfallen. Also das war alles in der Zeit, in der ich mich mit diesen Fragen beschäftigt habe, habe ich parallel dazu remote eine Weiterbildung als Business Coach gemacht.
Mhm.
Und habe ich viele Entdeckungen für mich persönlich gemacht. Also gerade was das Thema Glaubenssätze betrifft oder was Persönlichkeitsentwicklung generell bedeutet, was unsere Werte sind und so weiter. Und da bin ich auf dieses Thema mit dem Glaubenssatz gekommen. Du bist nicht gut genug, was besonders bei queeren Menschen auch stark ausgeprägt ist, weil uns diktiert die Gesellschaft auch in vielen Situationen dann auch diese Narrative, dass ihr mehr geben müsst, damit ihr dann das Level erreicht, was die Heterosexuelle schon per se, per Natur dann auch haben sozusagen.
Ja,
ja und die Gründung war für mich eine ein Schritt in die Richtung Safer Space für Menschen wie mich, die Support brauchen, die Empowerment suchen, die sich nicht trauen, die keine Vorbilder haben oder die nicht den Mut haben, die mit gesundheitlichen Themen oder mentale Gesundheit ausstrageln, weil die eben diskriminiert werden.
Ich sag mal kurz, Queer Mentor GmbH hast du gegründet, damit wir es mal in den Raum werfen.
Ganz genau, Queer Mentor heißt, heißt die, die gemeinnützige GmbH. Mir war es wichtig von Anfang an, dass es eine gemeinnützige Organisation ist und habe mir ein Stück als Gründer auch so den Druck, Performance-Druck auch weggenommen, wenn ich das so sagen kann. Also das war wirklich für mich so, ich möchte das für einen guten Zweck machen und gleichzeitig aber jetzt in 3 Jahren seit der Gründung lerne ich für mich, dass ich dann dieses unternehmerische Mindset dennoch, auch wenn mein Startup gemeinnützig ist, nicht aus sich verlieren darf. Ja. Weil wir möchten auch weiter wachsen und haben bereits auch viele Mentoring-Paare vernetzt, viele Trainings durchgeführt oder Vernetzungsevents. Und gleichzeitig möchten wir weiterhin wachsen, mehr Menschen erreichen und auch den Leuten die Möglichkeit geben, dann auch für sich Mehrwert bei Queer Mentor auch mitnehmen.
Lass uns nochmal konkret sagen, wer sich an dich wenden kann und was du machst. Was ihr macht.
Ja, also generell, Queer Mentor ist eine Plattform, eine digitale Plattform an der ersten Stelle, weil digital oder remote bedeutet auch inklusiv. Damit erreichen wir auch Menschen, die nicht in den Großstädten leben zum Beispiel. Ne? Also das war jetzt auch ein wichtiger Punkt, auch für uns so niedrigschwellig wie möglich auch den Zugang zu diesem Netzwerk auch zu ermöglichen für die Leute, die Support suchen. Und ganz konkret anschließend können sich alle Menschen als Mitglieder, die Mitgliedschaft ist kostenlos und wir bieten monatliche Vernetzungsevents untereinander. Es gibt kostenlose Trainings, zum Beispiel Aufklärung zu den LGBTQIA-Themen, im Umgang mit Pronomen zum Beispiel, gendergerechte Sprache etc. Also all das, was uns beschäftigt und wie uns was uns in der Schule nicht beigebracht wird. Also alles wichtige Themen meines Erachtens. Und innerhalb der Mitgliedschaft können dann Menschen sich als Mentees bewerben. Also wenn das queere Menschen, die Support suchen, entweder bei der Jobsuche oder beim Coming Out oder Menschen brauchen jemanden zum Reden, jemand, eine Person, die einen ähnlichen Weg gegangen ist und eine Vorbildfunktion hat, die bringen wir dann zusammen. Oder die Straight Allies, die dabei sind, die sind auch bei uns im Netzwerk als MentorInnen auch zum Beispiel unterwegs.
Schön. Ja, also vernetzt du auch außerhalb der Grenzen, es klingt so doof, aber ich sage es, außerhalb der Grenzen des LGBTQ.
Ja, genau. Ja, absolut, absolut.
Schade, dass wir schon sagen müssen, außerhalb der Grenzen.
Also LGBTQIA ist eine Community mit Sicherheit. Wir sprechen dann hier auch von der Mehrheitsgesellschaft dann auch, also Menschen, die dann eben Allies sein sollten im Idealfall, also die Verbündete der queeren Community. Und durch meine Arbeit, durch die Aufklärung oder Keynotes oder mit dem Buch, was ich jetzt schreibe, also möchte ich auch die Mehrheitsgesellschaft erreichen und sie auch ins Handeln auch bringen, damit Menschen dann auch nicht mehr sagen, für mich ist alles okay. Ja? Mhm. Also ich habe jetzt eine der Stereotype oder eine der Floskeln, die ich jetzt neulich gehört habe, ich habe kein Problem mit den Schwulen, solange sie mir nichts tun, tue ich denn auch nichts. Ja, kriege ich von so einem, was man in Diversity Bubble so alte weiße Mann nennt. Ne? Also jetzt, ne? Also und alte weiße Männer sind, finde ich klasse, weil die sind auch alte weise Männer auch sehr oft. Und gerade die wollen wir erreichen, ja, also damit sie Allies werden und solche Sprüche uns nicht mehr dann geben. Ja?
Als Frau kriegt man sowas auch zu hören noch.
Absolut, absolut. Das ist auch sehr ähnlich. Und gerade darum geht es auch in diesem Mindset, was von heute auf morgen nicht geändert werden kann. Es ist nicht getan mit einem Artikel in der Zeitung, den eine Person gelesen hat oder eine Podcast-Folge, sondern es ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess und wir stecken mittendrin. Und wir können alle dazu was beitragen für Chancengerechtigkeit, für die Gleichheit in unserer Gesellschaft und gegen Diskriminierung, gegen Ausgrenzung soll unser aller Anliegen sein. Und
es ist ja, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es hauptsächlich oft, korrigiere mich gerne, Angst ist einfach, Berührungsangst mit was man einfach nicht kennt. Also
es gibt viele Ursachen dafür. Ja. Ne? Also Angst mit Sicherheit eine davon, es darf aber nicht als Ausrede benutzt werden.
Nee, genau.
Passiert oft, weil Menschen dann sagen dann so, ich will dich ja nicht verletzen, aber Punkt, ja. Punkt, Punkt. Ja. Ja. Oder beim Thema Mikroaggressionen, ja, so wenn wir dann sprechen, also wenn Menschen dann mit den anderen, also jetzt nicht nur auf queere Community bezogen, sondern allgemein, also ja. In wie vielen Situationen gehen wir nicht achtsam genug mit unserer Sprache?
Überall.
Wenn wir einem Kollegen oder einer Kollegin sagen, dann so, oh, du siehst aber nicht gut aus, geht's dir gut? Mhm. Es ist eine Mikroaggression, ja. Das macht was mit Menschen. Ja. Und wenn wir das bewusst nicht mehr machen, tragen wir alle dazu bei, dass wir dann auch wirklich in einem inklusiveren Umfeld haben.
Ne? Absolut. Ich erlebe das gerade mit meinem kleinen Sohn. Also, dass man da auch, oder dass ich da ganz viel lerne mit der Sprache auch, oder auch mit dem Partner, wenn man sagt, du nervst mich. Ja. Mein Partner nervt mich nicht. Ich bin vielleicht genervt, er setzt den Trigger, aber wie ich darauf reagiere, liegt bei mir.
Ganz genau, ganz genau. Und das sind auch wirklich so diese Floskeln, die auch schon so tief in uns verinnerlicht haben. Und wir sind, also ich will sagen, dass wir jetzt auf einem guten Weg sind dann.
Ja.
Also diesen Prozess anzugehen, das zu steuern und auch umzusetzen, damit wir das ablegen, es dauert aber. Ja. Ne? Also solange das so ist, dürfen wir uns gegenseitig darauf aufmerksam machen, dass wir dann in einer oder anderen Situation auch was tun können oder was lassen können, damit wir dann eben... Einen guten Umfeld bei uns zu Hause, am Arbeitsplatz, in der Gesellschaft generell gestalten und nicht und weg von diesem Toxischen, von diesen kleinen Sprüchen, die dann wirklich einem Menschen den Tag vermiesen können oder, wie du sagst, gegebenenfalls jemanden triggern können oder im schlimmsten Fall retraumatisieren.
Ja.
Wir wissen nicht, was Menschen, mit denen wir zu tun haben, für eine Vergangenheit haben. In vielen Situationen sprechen die Menschen darüber nicht, was sie früher erlebt haben. Und wenn ich etwas sage und nicht auch achtsam damit umgehe, mit der Person und mit meiner Kommunikation, kann ich bei Menschen etwas auslösen, was Konsequenzen haben kann, sehr negative Situationen. Ja.
Und das ist einfach also über verschiedene Communities heraus, das ist was die Menschen allgemein betrifft. Wie du vorhin auch gesagt hast, die Glaubenssätze, die begleiten uns seit Kind, vielleicht einfach sogar schon seit Generationen, weil man eben sagt, wie bei den Müllers ist das halt so, die Müllers sind nicht gut genug. Und dann ist es so ein Generationsding, das dann immer weitergeht, ja.
Absolut, absolut. Ja. Und angefangen auch in der Schule, ne? Also wenn dann mit dem Notensystem, wenn wir dann auch eine schlechte Note nach Hause bringen, dann werden wir dann auch geschimpft. Ne? Mhm. Also das ist in der Regel, das ist auch jetzt etwas, was wo ein Umdenken auch stattfinden darf und soll auch. Und ich kenne auch viele junge Eltern, die bereits auch sehr gut dabei sind, dann auch auf positive Dinge dann auch ihre Kinder auch zu bringen und zu sagen dann so, ey, wir fangen damit an, dass wir sagen, wie toll du bist und wie gut du in Mathe bist.
Ja.
Und dann sprechen wir darüber, dass du im Deutschen noch ein bisschen Verbesserungsbedarf hast. Ja? Also anstatt dann zu schimpfen und zu sagen dann, okay, und jetzt mach mal die Hausaufgaben, jetzt nochmal weiter. Ja.
Oder sogar ein bekanntes, wenn du da das nächste Mal besser bist, gibt's 1 Euro.
Ja,
kann auch eine Motivation sein, aber trotzdem.
Das stimmt. Ja, und so bringen wir unseren Kindern auch bei, dass sie dann auf ihre Performance nicht nur bewertet werden, sondern dass sie sich damit identifizieren.
Ja, ganz genau.
Dass wenn sie später im Beruf erfolgreich sind, dann sind die wer.
Ja.
Wenn die aber jetzt nicht die Karriere machen und tollen Posten irgendwo gefunden haben, dann sind die, okay, geht so. Ne? Ich bin nicht der Stolz der Eltern dann. Ne? So.
Ja.
Und das ist dann auch... ein wichtiges Thema, was sehr viel dann auch mit Generationswechsel auch zu tun hat.
So vielschichtig. Mhm. Und da verlaufe ich mich gerne. ich komme nochmal auf dein Unternehmen zu sprechen.
Ja.
Wie war das denn mit der Gründung? Weil es ist ein Unternehmen, aber du arbeitest eben, es ist alles digital.
Mhm.
Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Gründung? Hast du dir Hilfe geholt? Hast du dich beraten lassen?
Also wie ich vorhin erwähnt habe, war das in der Corona-Zeit. Also das hat wirklich lange gedauert, bis die ganzen Formalien dann durch waren mit der Gründung. Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt hat sich auch viele Monate gezogen, bis wir dann den Bescheid bekommen haben, Freistellungsbescheid für gemeinnützige Organisationen. Aber das war auch für mich in diesem Prozess seit der Gründung, ist kein Tag wie der andere. Also ich finde es auch sehr spannend, dass so ein Anliegen dann wirklich so eine Vielseitigkeit mit sich bringt und jeden Tag Herausforderungen auf dem Weg auf mich jetzt als Gründer warten, den ich mittlerweile auch mit Freude begegne. Mhm. Weil ich weiß, dass diese Herausforderungen auch dafür da sind, um mir etwas beizubringen.
Mhm.
oder dass ich manche Sachen auch bewusst loslassen darf. Und ich bin auch ein anderer Mensch, würde ich behaupten, als vor 3 Jahren noch, wo ich dann nach der Gründung diese Vision hatte, die Idee, wie möchte ich die Welt verändern und zum besseren Ort machen und dann auch wirklich große Ambitionen auch mit der Gründung hatte. Mittlerweile, ja, in 3 Jahren habe ich gelernt, okay, organisches Wachstum ist sehr wichtig und dann auch zu schauen, dann, okay, was ist denn realistisch, nicht nur zu träumen, sondern auch realistisch zu bleiben und gegebenenfalls auch unterschiedliche Perspektiven ins Quimento reinzuholen von Menschen, die bereits auch Erfahrung haben, mhm, im männlichen Feld. Das hilft auch sehr. Also das, weil sehr oft weiß ich, dass es den GründerInnen so geht, dass sie dann auch in ihrer eigenen Bubble dann auch so auch wie man das so schön sagt, also das so ein bisschen auch den Überblick verlieren oder irgendwie, ne? Also vor lauter Bäume auch keinen Wald sehen. Und da ist es dann, glaube ich, eine der Sachen, die ich dann in der Gründung auch für mich mitgenommen habe und was ich gerne den anderen, mhm, mitnehmen würde. Also immer wieder gucken, dass man so eine Art Reality-Check mit den anderen Leuten, mhm, macht und sagt dann so, hey, hier stehe ich, was würdest du in der Situation machen oder wie siehst du das? Also Leute, die außerhalb des eigenen Startups sind. Und man macht sich natürlich verletzlich damit, aber es lohnt sich, weil das ist gerade auch der Moment, in dem man sich öffnet und transparent wird, also das ist der Moment, wo dann auch diese Brücke geschlagen wird, wo dann eine ehrliche Beziehung mit anderen Personen, die dann auch den Startup gegenüber auch und den GründerInnen gegenüber auch wohlgesonnen sind und supporten.
Hast du Unterschiede gemerkt, wenn du sagst, ich möchte jetzt Queer Mentor, ich möchte, das ist mein Unternehmen, also glaubst du, da gab es Unterschiede zu einem, ich nenne es jetzt mal keinem alternativen, zu einem alternativen Unternehmen?
Inwiefern Unterschiede?
Dass dir vielleicht Vorurteile begegnet sind, gerade weil die Menschen sich vielleicht noch nicht so damit auskannten, Berührungsängste?
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, was Quimento ausmacht, ist die Vielfalt. Ja, mhm. Also das, was ich vorhin auch angesprochen habe mit verschiedenen Perspektiven. Also ich habe für mich erkannt, dass je mehr Perspektiven ich bei Quimento drin habe, desto stärker ist auch die Organisation, ist auch der Startup. Mhm. Ja, also das ist auch etwas, wo ich dann immer wieder eine Balance für mich suche. Wo ist dann die Vision von Pavlo? Wo will ich damit, mhm, hin? Und gleichzeitig, wo sind dann die Bedürfnisse? Ja, mhm, also wo drückt der Schuh? Ne, mhm, also welches Problem will ich mit meinem Startup lösen? Und dann, was sagen dann die Stakeholder dazu? Mhm. Was sagen Menschen dazu, dann die bereits auch also erfolgreich sind in dem Bereich?
Ja.
Damit ich nicht jeden Fehler selbst machen muss, sondern auch manchmal von den anderen auch lerne. Ja. Und so in Bezug auf Vorurteile oder Negatives habe ich in der Form nicht erlebt. Das muss ich sagen, da habe ich Glück damit. Mhm. Auch auf Social Media weiß ich, dass es viele queere InfluencerInnen gibt oder Menschen, die dann auch auf Social Media mit den Themen präsent sind, dass sie immer wieder regelmäßig Shitstorm abbekommen, dass, mhm, sie dann auch wirklich so viel Negatives dann durch die digitale Plattform gerade auch erleben. Und hatte ich Glück damit. Also da habe ich jetzt, LinkedIn ist so meine Go-To-Plattform, da habe ich, mhm, dann sehr viele MentorInnen, KooperationspartnerInnen und Mitglieder für Quimento auch gewonnen. Und ich freue mich auch sehr, dass LinkedIn dieses Jahr auch Hauptsponsor von Quimento ist. Mhm. Auch ein sehr starkes Zeichen, auch zu sagen, ja, also, hey, wir supporten nicht nur euch als Organisation, sondern wir suchen Schulterschluss mit euch für eine chancengerechte und inklusive Arbeitswelt. Und machen dann gemeinsam Veranstaltungen. Es gibt auch ein Mentoring-Programm mit den Mitarbeitenden von LinkedIn. Schön. Die queere Menschen auch supporten dann auch zu bestimmten Themen. Und ein anderes Beispiel ist dann die Zusammenarbeit mit Hays, mit dem Personaldienstleister, mhm, Hays. Mit denen haben wir bereits über 50 Mentoring-Paare vernetzt letztes Jahr.
Wow.
Und mit Quimento bieten wir Unternehmen die Möglichkeit, dann auch für die Mitarbeitenden so eine Art Skill-Based Volunteering zu machen. Mhm. Ja, also, mhm, das war auch dieses Thema, bei dem wir vorhin waren, dass wie können sich die Verbündete engagieren, ja, die Allies. Und da haben wir jetzt bei Hales als Beispiel viele Straight Allies, die als MentorInnen queeren Menschen helfen, Jobs zu finden.
Schön.
Weil die Expertise da drin haben bei der Jobsuche als, ja, PersonaldienstleiterInnen und die sagen dann so, wenn es für dich nicht explizit um das Thema Coming Out geht beim Mentoring, helfe ich dir, deinen Lebenslauf zu schreiben, helfe ich dir, dich auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten, dich in der Berufswelt zu orientieren. Also all diese Themen sind auch inklusive. Und da entsteht auch diese gemeinsame Nenner, der dann auch in der Umsetzung eine Win-Win-Win für alle Seiten auch mit sich bringt.
Schön. Du hast vorhin gesagt, es gibt Treffen, es ist aber auch digital. Du bist hier in Heidelberg. Wie?
Ich bin in Heidelberg, aber auch viel unterwegs und jetzt erst vor kurzem bin ich tatsächlich zurück nach Heidelberg gekehrt und habe meine Homebase hierher verlegt. Vorher war ich dann in München, in Berlin, in Köln die letzten Jahre und jetzt habe ich mich dafür entschieden, back to the roots, in die Heidelberger Weststadt zurückzukehren und also als Homebase und bin viel unterwegs.
Warum Heidelberg?
Ist meine Heimat. Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren, glaube ich. Hat es jemand gesehen?
Noch nicht, aber manchmal ist es doch schön, wenn es noch nicht gefunden wird und frei sein darf, oder?
Das stimmt. Also ich suche es immer noch. Vielleicht auf dem Philosophenweg muss ich mal wieder einen Schlenker machen dort.
Schön. Hast du dann aber auch vor, direkt hier in Heidelberg vermehrt Vernetzung oder vernetzte Treffen anzubieten oder die Base wirklich zu sagen, hier ist der Anlaufpunkt auch fürs Unternehmen und von hier aus werden viele Dinge gestartet?
Also ich muss sagen, als ich zurück nach Heidelberg gekommen bin, also nach meinem Aufenthalt in Italien und dann nach der Gründung von Quementor, ich war total begeistert von dem, was sich in Heidelberg getan hat. Mhm. Gerade im Hinblick auf Diversity, auf Chancengerechtigkeit, auf die Initiativen und ich finde es klasse. Also ich finde die Bürgermeisterin Stefanie Jansen macht einen tollen Job. Sie bringt auch am queeren Tisch auch viele Organisationen in Heidelberg zusammen, auch und aus der Region und kann ich nur unterstützen. Und ich fühle mich auch sehr abgeholt hier. Mhm. Ja, also in dieser Stadt sehe ich, wie viele neue Organisationen gegründet sind, was die Studierenden machen, was die Vereine machen und das wärmt mein Herz auf, was da irgendwo auf dem Philosophenweg dann rumhüpft.
Oh, schön. Ja. Wie ist es dann als gemeinnütziges Unternehmen? Welche Herausforderungen habt ihr denn?
Mit Sicherheit andere als reguläre Startups, ja. Also die dann auch Finanzierungsrunden haben und eine komplett andere Herangehensweise an das Thema Budget haben oder die Planung. Als gemeinnütziges Startup erwirtschaften wir keinen Profit. Ja. Das bedeutet im Grunde genommen, alles, was wir annehmen bei Quementor, sei es Spenden oder andere Eingänge, Geldeingänge, muss alles dem Zweck dienen, was auch genau in unserem Statut, auch in unserer Satzung auch definiert ist. Mhm. Ja. Und finanzieren tun wir uns hauptsächlich über Spenden aktuell. Und wir haben jetzt bekommen keine Förderung, also das ist auch dieser Unterschied auch zu den anderen Beratungsstellen oder Organisationen, die dann auch aus den kommunalen Budgets oder aus den verschiedenen Töpfen dann auch mitfinanziert werden. Das ist eine der größten Herausforderungen wahrscheinlich. Mhm. Also dieses Anliegen, ich gründe und ich weiß nicht, ob ich in einem Jahr noch als Quementor existiere. Ich glaube an die Idee, aber was die Umsetzung betrifft, da brauche ich wirklich Ressourcen. An der ersten Stelle Menschen, die das auch supporten, die auch Reichweite Quementor geben und die dann auch dabei unterstützen, dann auch Spenden zu akquirieren.
Ja.
Und es gibt auch viele Unternehmen, die uns dann mit kleineren Beiträgen unterstützen oder Privatpersonen, aber gleichzeitig über Sponsoring, das kommt jetzt langsam auch mit LinkedIn, wie ich vorhin erwähnt habe. Hays unterstützt uns auch finanziell, damit wir überhaupt als Quementor existieren können.
Das heißt, dein Einkommen, dein Lebensunterhalt finanziert sich aus den Spenden und auch von diversen Angestellten.
Ganz genau.
Dann,
ganz genau. Und ich kann auch so viel dazu erzählen, dass ich jetzt nach der Gründung ein Jahr lang das komplett ehrenamtlich gemacht habe. Mhm. Dann haben wir im zweiten Jahr die erste große Spende bekommen von Somersby, die uns weiterhin auch unterstützen jetzt mit 50.000 Euro im zweiten Jahr nach der Gründung. Und da habe ich mir angefangen, dann bereits ein Teilzeitgehalt auszuzahlen. Ja. Die ersten Menschen über den Ehrenamt hinaus auf Minijob-Basis angestellt, damit ich zumindest dann nicht so eine große Fluktuation im Team habe. Ja. Weil das ist dann natürlich immer die Gefahr bei ehrenamtlichem Engagement, dass die Menschen ein paar Wochen dabei sind und dann doch ein bisschen mehr Stress auf der Arbeit und dann sind die weg.
Ja.
Und mittlerweile sind wir ein gut zusammengewachsenes Team und es entwickelt sich weiter. Und da freue ich mich sehr darüber, dass wir immer mehr auf Wachstum sind. Ja.
Wie viele seid ihr?
Wir sind 8 Leute im Team mittlerweile.
Schön, ja. Gar nicht so klein.
Ja, also es ist ein tolles Team. Das Spannende daran, dass wir auch in ganz Deutschland verbreitet sind. Also, und dennoch schaffen wir irgendwo auch so ein Belonging auch innerhalb des Teams. Mhm. Und wir haben Menschen, die in Berlin sitzen, in Hamburg, in München, in Köln, in Heilbronn, in Heidelberg. Also es ist wirklich ganz, ganz gemischt. Und dieses Jahr haben wir uns zum ersten Mal als Team getroffen für ein Team-Event in Berlin und haben so einen Team-Workshop gemacht. Und das war wirklich auch ein sehr bestärkendes Erlebnis für uns alle, glaube ich, dass wir auch wirklich allein sind. Und das natürlich so ein Real-Life-Treffen ist auch eine ganz andere, ganz andere Anknüpfungsmöglichkeit für alle.
Schön. Eine Frage, die ich gerne stelle, die ein bisschen schwierig jetzt ist. Ich kann nicht vollkommen dahinter stehen, aber ich stelle sie mal. Siehst du dich als Dienstleister oder als Kreativschaffender?
Oh, beides. Beides. Also es ist, ich glaube nicht, dass ich da ganz klar auch die Grenze definieren kann. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir irgendwann in der Dienstleistungsbranche gearbeitet haben, legen wir diesen Mindset nicht ab. Mhm. Wir gehen durch unser Leben mit anderen Augen und deswegen kann ich das auch wirklich allen nur ans Herz legen, vor allem jungen Menschen auch sich da auszuprobieren. Und das bewirkt auch sehr viel. Also wenn wir jetzt, für mich war es in einem Café zu arbeiten, das Thema Dienstleistung und Umgang mit Menschen, für mich dann zu verinnerlichen und dann diese Perspektive auch zu haben. Also was ist denn mein Ziel? Warum bin ich hier? Mhm. Und ich möchte einen guten Kaffee servieren, aber gleichzeitig bin ich dafür da, um den Menschen auch gute Zeit zu ermöglichen, damit sie sich wohlfühlen. Und dann, das hat mich auch sehr viel gelehrt damals. Und ich glaube, wenn ich jetzt in Gastronomie irgendwo unterwegs bin, in einem Restaurant, in der Café, dann sehe ich auch die Menschen, die die mich begrüßen dann, die Gastgeber ihnen dann auch mit anderen Augen, weil ich dann auch bereits in der Rolle auch war. Da sprechen wir auch über Empathie natürlich, die durch so eine Erfahrung dann auch sehr stark geprägt wird. Und auf der anderen Seite, kreativ sein ist für mich eine Fähigkeit, die ich mit Sicherheit lange Zeit versteckt habe. Mhm. Etwas, was ich...
Weißt du, warum?
Ich habe eine Vermutung. Ich glaube, da ist dann tatsächlich, das ist auch sehr gut, dass du Therapeutin bist. Ich glaube, ich hole jetzt mal die ganzen Sachen raus.
Okay, das wird eine lange Podcast-Folge.
Jetzt mache ich mal die Kisten auf. Ich glaube, ich habe das sehr lange Zeit unterdrückt. Mhm. Also es war tatsächlich so, dass ich in meiner Kindheit auch sehr, sehr gerne mit Puppen gespielt habe, für die so Kleidchen auch gemacht habe und das wurde mir verboten. Ich dürfte das nicht machen, weil die Jungs mit Puppen nicht spielen. Jungs weinen nicht, Jungs dürfen die Schwäche nicht zeigen und das ist immer so dieses Vorbild, diese Narrative auch, ne, also wie ich zu sein habe. Das hat mich die erste Hälfte meines Lebens, würde ich sagen, bevor ich nach Heidelberg gekommen bin und dann mein neues Leben angefangen habe, habe ich dann sehr stark unterdrückt. Mhm. Also ich habe die Kreativität in mir nicht den Raum gegeben für die Kreativität in mir und ich habe die auch nicht unterstützt oder nicht gestärkt auch. Und Kreativität ist auch eine Fähigkeit, die wir nicht ausschöpfen können. Ja. Je mehr wir die benutzen, desto mehr haben wir davon. Und das sollen wir auch versuchen, dann jeden Tag auch so eine Kreativitätsroutine zu haben, wo wir auch den freien Kopf bekommen von unserem Alltag, wo unsere linke Gehirnhälfte auch so ein bisschen Pause hat, die analytisch und strukturiert denkt und sehr sachlich
ist. Wir brauchen Langeweile am Tag.
Ja, wir brauchen Langeweile, wir brauchen kreative Flows auch. Ne? Mhm. Also es gibt auch so einen Flow-Zustand, in den wir reinkommen können, wenn wir kreativ sind. Und das ist auch etwas, was diesen Ausgleich ermöglicht und was uns dann auch davor bewahrt, auch irgendwo ins Burnout zu gehen, wenn wir eine Belastung, Überbelastung haben bei der Arbeit oder ähnliches. Deswegen ist Kreativsein, gehört zum Gründerdasein für mich genauso wie Dienstleister zu sein und immer im Auge beides zu behalten. Also was mache ich und was will ich damit bezwecken? Und zum anderen, wie noch kann ich das ausdrücken, wir noch gar nicht das kommunizieren, welche neue Ideen bei der Produktentwicklung, also wir haben ja so ein Mentoring-Programm, ist auch ein Produkt, wenn man so nennt, ja. Welche neue Produkte oder Trainings oder ähnliches können wir dann, Events können wir dann auch anbieten, da spielt Kreativität dann eine große Rolle.
Auf jeden Fall, ja, auch im Umgang mit Menschen, also gerade weil du sagtest, eben Produkt oder, ich finde auch im Therapeutischen ist Kreativität gefragt. Also, absolut. Wenn man sagt, oh, Wissenschaft, hat alles seine Daseinsberechtigung, aber es ist da, du brauchst auch Kreativität.
Ja, absolut. Also wir haben ja auch so ein Vorurteil, Kreativität hat für uns mit Malen zu tun.
Ja.
Ich setze mich oder singen, ja. Also ich bin kreativ, wenn ich einen Song geschrieben habe. Ja. Und sehr oft Kreativität geht ja Hand in Hand mit Innovation. Also wenn wir dann auch gerade jetzt in der Arbeitswelt, wenn wir uns überlegen, also Kreativität ist Problemlösung.
Genau, ganz Fähigkeit, genau.
Wie neue Ansätze zu finden, out of the box zu denken, das ist alles Kreativität. Ja. Nicht nur die Ausdrucksformen, die wir jetzt im Museum finden, ja, oder in der Schule beigebracht bekommen, sondern auch,
Und unser Gehirn ist ein Problemlöseapparat. Ja. Das heißt eigentlich, es will Probleme lösen. Wir sollten uns pro Tag mindestens ein kleines Problem machen, das wir auch lösen können, um unser Gehirn einfach auch zu beschäftigen und auszulasten.
Ja, mit Sicherheit.
Ja. Spannend. Du bist aber auch noch ganz anders kreativ, weil du hast dich ans Schreiben gemacht, um mal wieder den Stereotyp kreativ.
Nehmen wir mit, warum nicht?
Ja, wir nehmen ihn jetzt aus.
Wir nehmen Vorurteile, Stereotype rein und alles. Dann lösen die.
Genau, du schreibst, bist du fertig mit deinem Buch?
Ich bin kurz davor, Manuskript abzugeben. Nächste Woche ist mein Deadline. Spannend. Und ich habe so eine tolle Lektorin. Also ich bin wirklich sehr happy auch mit meinem Verlag und mit all die Unterstützung, die ich auch bekomme jetzt im Schreibprozess.
Ja. Bitte, über was hast du geschrieben? Was, wie, wo?
Ja, das Buch heißt Diversity Upgrade. Mhm. Untertitel lautet, wie wir neue Fähigkeiten lernen und Vorurteile verlernen. Mhm. Und das Buch erscheint im Haufe Verlag. Es war dann auch wirklich wie eine Art Zufall, wie es dazu überhaupt kam. Mhm. Also ich spiele auch seit vielen Jahren bereits auch mit dem Gedanken, dann ein Buch zu schreiben, meine Erfahrungen auch zusammenzufassen, Info, um die auch zugänglich zu machen. Ich mache das ja eh schon als Mentor, als Trainer, als Coach, als Berater für Change-Management-Prozesse in Unternehmen oder Keynote-Speaker. Ich gehe in die Unternehmen rein, die Organisation, ich erzähle Geschichten, ich teile meine Erfahrungen mit und ich im Idealfall berühre ich die Menschen und ich ermögliche den neue Perspektiven. Mhm. Ja? Mhm. Und Buch ist für mich eine Ausdrucksform davon, die aber auch natürlich mit sehr großem Projekt einhergeht, im Sinne von Ressourcen, die da reinfließen, aber wenn das dann auch fertig ist, da ist sehr viel von dem, was ich erlebt habe, was für mich hilfreich war auf meinem Weg und was mich ausmacht, ist im Buch drin. Ja.
Also schon allein der Titel von dem, was du jetzt bisher in unserem Gespräch gesagt hast, ließ bei mir das Gefühl entstehen, dass es so eine Mischung aus Ratgeber und persönlicher Geschichte ist.
Ja, kann man so sagen. Mhm. Kann man so sagen. Also ich nehme mit Sicherheit viele Bezüge auch zu meiner Geschichte als Beispiel. Gleichzeitig ist es dann, hat das Buch auch Fokus auf Diversity Upgrade im Sinne von jedes System, wenn wir ein Handy nehmen, zum Beispiel ein iPhone, das kriegt immer wieder ein Upgrade. Ne? Also unsere Vielfalt braucht ein Upgrade. Ja. Ob das in der Arbeitswelt ist oder in der Gesellschaft oder egal in welchem Umfeld, wir brauchen wirklich mehr Wertschätzung für Vielfalt, mehr Verständnis dafür. Wir brauchen Respekt, ja, wir brauchen Brücken, wir suchen keine Toleranz. Das ist auch etwas, was wir dann auch immer wieder hören, so okay, ich bin tolerant gegenüber den anderen Leuten, gegenüber den Queeren, gegenüber den BIPOX und so weiter. Seid bitte nicht tolerant. Wir suchen Akzeptanz, wir suchen Respekt und Miteinander. Darum geht es ja auch. Mhm. Und solange das noch nicht verinnerlicht ist bei allen Menschen, findet diese Upgrade statt, wo das Buch hoffentlich dann einen Teil dazu beiträgt, um diese Perspektiven auch zu ermöglichen und diese alte Denkmuster aufzubrechen und auch neue Fähigkeiten lernen. Das ist im Untertitel drin. Da sind die Fähigkeiten, die 7 Kompetenzen, die ich dann auch analysiert habe, die dann auch mit Beispielen, mit Erläuterung, weil es diese Fähigkeiten sind, aber auch mit Übungen, die uns dann auch helfen, diese zu trainieren. Wir waren vorhin beim Thema Kreativität, ja, ja. Jeden Tag ein bisschen kreativ sein, ja. Ja? Ja. Also als Beispiel. Und das sind die 7 Kompetenzen. Kreativität ist eine davon. Ja. Empathie ist eine andere. Kommunikation. Wie sprechen wir miteinander, ja? Achtsamer Umgang mit der Sprache. Oder auch das Thema Selbstbehauptung, was gerade für queere Menschen auch ein großes Thema ist. Warum? Weil wir durch unser Coming Out alleine eine komplett andere Auseinandersetzung mit unserer Identität haben, ja. als die Mehrheitsgesellschaft, die geboren werden, wo die Jungs dann Blaues angezogen bekommen als Babys, Mädchen rosa, und die gehen durch ihr Leben, die daten mit Jungs oder Mädchen dann des anderen Geschlechts, die heiraten, kriegen Kinder, und die setzen sich in vielen Fällen nicht so mit ihrer eigenen Identität, wie das queere Menschen tun müssen.
Ja.
Um das zu hinterfragen, wer bin ich, was bin ich, ja, wer bin ich nicht, ja. Im Zweifelsfall wissen wir, dass viele Menschen, die kein Zugehörigkeitsgefühl finden oder keine Zugehörigkeit, die zur queeren Community gehören, es gibt Zahlen, die wirklich erschreckend sind, Susan. Also das sind Studien dazu, dass die Versuchsmordrate bei queeren Menschen 5-mal höher ist als bei heterosexuellen Jugendlichen. Das bedeutet gerade in diese Findungsphase als Teenager.
Die sowieso schon scheiße ist.
Viele Leute, viele junge Leute, dann, die sich nicht wiederfinden, die keinen sicheren Hafen haben, die sind dann auch wirklich, glauben, die gehören hier nicht auf diese Welt. Mhm. Ja, und das können wir mit Fähigkeiten, mit einem Skillset, mit einem starken Diversity-Skillset und mit einem Mindset können wir dem vorbeugen, indem wir Allies werden, indem wir Menschen unterstützen und diese Kompetenzen bei uns entwickeln, um für die anderen da zu sein, um denen es zu ermöglichen, dann sich zugehörig zu fühlen. Und kein Mensch ist dafür geschaffen, alleine zu sein. Also wir brauchen alle eine Community und Zusammengehörigkeit.
Ja, ich würde das gern, eigentlich wäre das so das perfekte Endwort, aber ich habe noch so viele Fragen. wo siehst du denn selbst deinen Spillover-Effekt in deinem Wirken?
Mit Sicherheit eine der ausschlaggebenden Punkte war mein Erlebnis in Heidelberg vor 20 Jahren, dass ich in Heidelberg Leute getroffen habe, wie Wolfgang Eriksson zum Beispiel, der lange Zeit auch Bürgermeister war und der sich auch öffentlich als schwul auch bekannt gegeben hat. Solche Menschen haben mich inspiriert und waren dann ein Stück meine MentorInnen, ohne dass ich dann wirklich in einem Mentoring-Prozess mit denen war.
Ja.
Ja. Und Spillover-Effekt für mich bedeutet, was ich auch zu Beginn gesagt habe, wir sollen Menschen sein für die anderen, die wir früher gebraucht haben.
Ja.
Jeder Mensch hat Herausforderungen im Leben gehabt, die wir auch überwunden haben. Wenn wir selbstreflektiert sind, wenn wir diese Herausforderungen als solche erkannt haben und unsere Learnings daraus gezogen haben, dann können wir MentorInnen für die anderen sein. Und das ist für mich dieser Spillover-Effekt von einer Generation zu anderen, aber sehr oft auch innerhalb der gleichen Generation. Ja. Es geht vielmehr um Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer. Dass wir das, was wir erlebt haben, dann an andere Menschen weitergeben, was uns hilfreich war. Es findet immer Menschen, die davon profitieren können, was unsere Learnings waren im Leben.
Ich finde, da braucht es einfach kurz eine Pause, um dass ich das mal setzen kann. Weil das ist so reich von deinen Erfahrungen und den Dingen, die du sagst, das ist so wertvoll und so wichtig.
Dankeschön.
Gerne.
Dankeschön. Es war wirklich ein langer Weg dahin und jetzt gefühlt, auch jetzt im Gespräch mit dir, jetzt so nach 20 Jahren in Deutschland, das ist wirklich so wie, also schließlich so der Kreis, dass ich wieder zurück in Heidelberg bin, nachdem ich so ein bisschen um die Welt auch mit Italien und anderen Städten gewesen bin, komme zurück, treffe Menschen, mit denen ich früher im Café zusammengesessen bin und die mittlerweile auch ganz tolle Familien, Kinder haben und es ist sehr schön, wieder da zu sein, dieses Gefühl der Heimat zu haben.
Schön. Du sagst, du warst eben viel unterwegs. Wie sind diese Thematiken denn in anderen Ländern im Vergleich?
Kann man wahrscheinlich nicht so pauschalisieren. Also ich würde, das Erste, was mir einfällt, wenn du das fragst, ist natürlich, dass es fast in 70 Ländern weltweit steht Queer sein unter Strafe. Mhm. Das alleine, auch in manchen Ländern ist es auch wirklich eine Todesurteil, queer zu sein und sich auch und sich zu outen. Und das dürfen wir nie vergessen, dass wir in Deutschland einen Rahmen haben. Wir haben jetzt auch Selbstbestimmungsgesetz, auch also das alte transsexuelle Gesetz wurde abgelegt. Ja, ja. Also es sind ganz großartige Fortschritte. Wir haben die ersten Queer-Beauftragten der Bundesregierung. Also das passiert so viel. Ich glaube, wir dürfen uns auch in Deutschland darauf besinnen, auch also welche Fortschritte wir auch die letzten 20 Jahre dann im Punkto Gleichstellung, Gleichberechtigung und Chancengerechtigkeit auch gemacht haben und Empowerment der Vielfalt. Und natürlich ist da auch viel Raum nach oben und weiterhin dann auch uns weiterzuentwickeln. Aber gleichzeitig dann auch zu sagen, was gut gemacht worden ist und, und uns dafür zu feiern und die positive Darstellung des Themas auch anzustreben, um zum einen dann die herkömmlichen Stereotypen von queeren Community als diejenigen, die im Juni Pride feiern und sich bunt ankleiden, in Glitzern und kreativ sind und alle Modedesigner sind und auf der Straße sich dann gegenseitig feiern und Party machen. Das ist die Spitze des Eisbergs. Das ist ein Teil der queeren Community, die sich geoutet haben, die den Weg gegangen sind, auch in vielen Fällen durch Diskriminierung gegangen sind, aber zu sich selbst gefunden sind. Und die feiern ihren Stolz, wenn sie auf die Straße gehen, in der Pride-Saison, ja, im Juni. Und auf der anderen Seite dürfen wir nicht vergessen, dass es viel mehr Menschen gibt, die zu Hause nicht geoutet sind, die sich nicht trauen, die dadurch schwerwiegende mentale Schwierigkeiten bekommen, weil sie sich mit niemandem darüber austauschen können, wie es denn geht und mit ihrer eigenen Entwicklung dann Support brauchen. Ja, ich glaube, jetzt habe ich den Faden verloren, aber nochmal einmal das Thema, um Stereotype abzulegen, aber dann...
Ich finde es gar nicht vom Faden, weil ich wollte jetzt fragen, ob du siehst, ob es realistisch ist, gerade mit dem Vergleich mit anderen Ländern, dass du, ich nenne es mal, expandierst. Also glaubst du, dass, also strebst du das an, auch andere Länder... Aufklärung zu betreiben oder dass du Menschen aus anderen Ländern unterstützt?
Ja, absolut, absolut. Also für mich, mein Traum ist, dass Queermento irgendwann so stark ist, dass wir eine Queermento-Ukraine haben. Dass wir im ersten Schritt, kann ich mir vorstellen, dass wir in den nächsten Jahren dann in andere Länder auch gehen, weil das Modell hinter Queermento ist sehr niedrigschwellig und es lässt sich auch leicht skalieren. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wir dann demnächst dann in andere Länder gehen werden, sobald wir in Deutschland dann auch wirklich eine stabile Basis aufgebaut haben. Und im nächsten Schritt vor allem in solche Länder wie Ukraine, Osteuropa, Polen, Ungarn, mittlerweile haben sie LGBTQI-freie Zonen in diesen Ländern. Das wurde jetzt auch vor 2 oder 3 Jahren wurde das auch angekündigt, dass sie queerfrei sind, diese Städte oder Kommunen in diesen Ländern, und das ist auch in der Europäischen Union, also in Osteuropa. Also da sollen wir hin mit Queermento, da sollen wir niedrigschwellig Menschen abholen, den Belonging geben und die supporten durch Mentoring-Programme.
Glaubst du, dass in den Kultur- und kreativwirtschaftlichen Teilbereichen, dass da alles rund um das Thema Queer besser angenommen hat, angenommen wird, es etwas leichter hat, weil wir es ja auch über die Stereotype hatten, dass du sagst, da hast du vielleicht eben Mode und Modedesign oder dann bist du im Journalismus oder Theater, vielleicht ist es da ein bisschen leichter. Glaubst du, da ist ein anderer Nährboden dafür, eine andere Offenheit?
Ich glaube, es gibt einen anderen gemeinsamen Nenner vielleicht als mit anderen Branchen, kann ich mir gut vorstellen. Also wenn wir von Kultur- und Kreativwirtschaft sprechen, geht es dann oft darum, dass Menschen in der Branche auch outside the box denken. Dass sie dann per Default dann auch eine Offenheit mitbringen müssen, damit sie in der Branche überhaupt tätig sein können. weil, ja, also wenn man dann innerhalb der starken Normativen denkt, wird es schwierig in der Kreativbranche. Wie willst du dann ohne Inspiration oder ohne jetzt ja, kreativ sein, innovativ sein? Ja, es funktioniert nicht.
Ja.
Und ich glaube, diese gemeinsamen Nenner, den queere Community hat, der queere Menschen, dadurch, dass wir eben so diese Prozesse mit Coming Out oder eine andere Auseinandersetzung mit unserem, mit unserer Identität, mit unserem Leben ja, durchgehen, ist diese gemeinsame Nenner etwas, was dann wiederum in Kultur- und Kreativbranche auch queere Community, aber viele andere Communities auch offener gegenüber ist als manche andere Branche.
Mhm. Was würdest du dir da noch wünschen? Weil Luft nach oben ist ja sicherlich immer, ne?
Ja. Also, ich würde mir auf jeden Fall wünschen, dass mehr Menschen sich in der Rolle der Verbündeten dann auch finden und dass sie auch ins Handeln kommen. Weil für mich Allyship ist nicht ein Label, den ich mir selbst gebe und ich sage dann so, ich bin straight, ich erfahre keine Diskriminierung, weil ich queere Person bin oder weil ich BIPOC bin, sondern aus diesem Privileg, den ich für mich anerkenne, möchte ich Ally sein und ich komme ins Handeln dadurch. Ich sage das nicht nur, dass ich Verbündete bin, sondern ich tue etwas. Und da reicht es auch schon sehr oft, wie jetzt bei diesem Corporate Volunteering, was ich erzählt habe. Wenn Menschen 1-2 Stunden im Monat einen Weg finden, jemanden zu supporten, ganz konkret, ja, so verändern sie Leben von den anderen Leuten.
Ja.
Es geht nicht nur darum, dann eine neue Perspektive aufzuzeigen oder ein paar Tipps zu geben in so einem Art Mentoring-Programm, sondern es kann für einen Menschen wirklich lebensverändernd sein.
Ja.
Oder lebensrettend sogar.
Ja.
In einer oder anderen Situation. Und das ist, glaube ich, also das Bewusstsein dafür, für dieses Engagement, wo die Leute sich dann auch mehr finden, das würde ich mir auf jeden Fall wünschen. Und auch natürlich Unterstützung, also gemeinnützige Organisationen zu supporten.
Mhm.
Zurück zum Thema Privileg. Bin ich privilegiert, habe ich die Möglichkeit, 10, 20 Euro im Monat dann an eine gemeinnützige Organisation zu spenden? I know it's not much, aber wenn 100 Leute jeweils 20 Euro gespendet haben, dann hast du schon 50 andere, die davon profitieren können, kostenloses Angebot in Anspruch zu nehmen, die gerade sich in der Ausbildung befinden oder soziale Herkunft, schwächere Verhältnisse kommen. Und da ist es wirklich auch etwas zu tun, wo wir wissen, dann so aus dem Privileg heraus machen wir einen Impact für uns alle.
Kleine Dinge sind schon was, die sind eben nicht nichts.
Ja, das Gegenteil von Mikroaggressionen, von denen wir vorhin gesprochen haben. Ja?
Ja.
Das können auch Mikro-Wohltaten sein.
Ich habe auch gerade eine Wort gesagt.
Haben wir jetzt mal einen Begriff so.
Ja, super.
So kreativ sind wir. So sagen,
Mikro-Wohltaten. Wortneuschöpfung.
Fantastisch.
Ja, super. Neben deinem Buch und dem vielleicht eine, ich nenne es mal, Internationalität anzustreben, ins Auge zu fassen, was sind Wünsche? Was, ich weiß, du hast gerade ganz konkret gesagt, was dir auch wünscht, aber gibt es Wunschprojekte noch, wo du sagst, das will ich unbedingt verwirklichen?
Also ich glaube, aktuell wäre mein Wunschprojekt eben Wachstum für Queer Mentor. Ich würde mir sehr wünschen, dass wir mit Queer Mentor so weit kommen, das hat auch natürlich mit Ressourcen zu tun, mit Finanzierung und Spenden, dass wir mit Queer Mentor so weit sind, dass es nicht alles mehr so Pavlo-zentriert ist und alles auf meinen Schultern ist, wie von Anfang an, also die letzten 3 Jahre, war das wirklich das so, dass ich dann in allen Bereichen dann tätig war. Ich würde mir wünschen, dass ich dann Ressourcen habe, um Menschen dann im Team dabei zu haben, die bestimmte Themenbereiche eigenständig von A bis Z auch betreuen. Im Moment ist es so aufgeteilt auf viele Köpfe im Team.
Ja.
Und ich bin dann dennoch in jedem Bereich
Ausführende
mit. Ich bin mit involviert und das verlangt mir viel ab. Und ich glaube, ich komme langsam an einen Punkt, wo ich dann für mich persönlich dann ein bisschen mehr Raum brauche zum Atmen.
Ja.
Und das kann nur dadurch geschehen, dass Queer Mentor dann von außerhalb Ressourcen bekommt, gestärkt wird, damit das Team so ein bisschen autonomer arbeiten kann. Und um kreativ zu sein, um Inspiration zu finden, braucht es manchmal auch Lehrräume. Und das habe ich jetzt im Moment nicht. Also das ist dann wirklich mit dem Buchprojekt, mit Queer Mentor, also das mit vielen Kooperationen, die wir haben. Sobald ich einen Freiraum für mich habe, kann ich die Frage, glaube ich, besser beantworten, weil dann höre ich auf mein Bauchgefühl besser. wenn ich dann so in einem Raum bin. Ja. Und ja, finde vielleicht so mein Herzentwurf und höre mal, was das sagt.
Auf dem Philosophenweg?
Ja, ja, das ist so mein ein Raum. Und das ist so mein Raum, ja. Ja.
Schön. Das ist ein Aufruf. Vielleicht gibt es Möglichkeiten. Vor allen Dingen Aufruf für Menschen, die sich entweder engagieren möchten, Teil dessen sein möchten, Vernetzung. Also es gibt ja wirklich unheimlich viele Möglichkeiten, sich damit einzubringen.
Absolut, ja. Absolut. So ist das.
Schön. Um das Pferd von hinten aufzusatteln, ich sag's.
Ich liebe deutsche Redewendungen. Ich musste meine Schwester lange Zeit erklären, was Flinte ins Korn werfen bedeutet. Auf Ukrainisch klingt das sehr, sehr ungewöhnlich und man kann wirklich nicht nachvollziehen. Oder jetzt haben wir den Salat. Liebe ich. Jetzt haben wir den Salat. Ich habe wirklich lange gebraucht, bis ich kapiert habe, was damit gemeint ist, dass ich Deutsch gelernt habe.
Ich verwechsel tatsächlich ganz viele oft. Ich sag Dinge, die eigentlich so nicht zusammengehören und das ist auch immer lustig. Ach ja. Okay, genau, du sagtest am Anfang zum Spillover, Spill the Tea erstmal.
Ja.
Ich möchte jetzt wissen, was dahinter steckt.
Das war so meine erste Assoziation damit, glaube ich, mit Spillover. Ist auch so eine Redewendung, also ist ein Slang aus dem amerikanischen Raum und kommt aus der queeren Community tatsächlich. Ach. Also zum ersten Mal hat das eine Transfrau gesagt in den USA. Und das bedeutet ja, also übersetzt auf Deutsch bedeutet ja, den Tee zu verschütten.
Genau,
ne?
Ja.
So. Und Spill the Tea hat sie damals gesagt, was sie damit gemeint hat, Tea steht für Truth. Für die Wahrheit, bedeutet, reden wir Klartext. Spill the tea. Komm, rück mir die Wahrheit raus. Ja? Also das ist so eine Bedeutung von diesem Spruch, finde ich auch. Und zum anderen, spill the tea bedeutet so ein bisschen Richtung Lästern oder pikante Sachen erzählen. Also man hat dann so wahrscheinlich vor Augen so eine Teesituation, wo zwei Leute dann zusammensitzen und Tee trinken und so ein bisschen am Lästern sind.
Ja, was machen die Engländer nämlich immer zu ihrer Tea-Time, ne?
Ja, ganz genau, ganz genau. Und lustig ist es, dass es aus der queeren Community kommt und das kenne ich aus der Drag-Szene auch, ne? Also das kriegt man auch sehr oft so bei RuPaul's Drag Race zum Beispiel, ne? Also das ist so als eine der Sprüche der Drag-Szene und also Spill the Tea. Ich finde es auch generell interessant, auch in den USA, diese Drag-Kultur, weil das sind wir auch wiederum beim Thema Belonging. Ich glaube, was viele auch nicht wissen, dass bereits in den 70er, 80er Jahren in den USA, in New York vor allem, so eine Ballroom-Szene sich entwickelt hat, also so ein Ballraum-Kultur, weil gerade Menschen aus der queeren Community, die trans sind, die viel mehr Diskriminierung erfahren als weiße Cis-Männer, also nicht Trans-Männer, wie ich es bin. Mhm. Ne? Die wurden dann oft von den Familien verstoßen, sind auf der Straße gelandet. Mhm. Und sie haben sich dann zusammengefunden in sogenannten Houses. Mhm. Ja, und es gab eine Hausmutter dort und es gab einen Hausvater gegebenenfalls. Und die haben dann mit den Kindern, die haben sie aufgenommen dann. Und diese Ballraumkultur, die ist dadurch entstanden, dass diese Häuser gegeneinander angetreten sind in einem Wettbewerb und haben dann nachgemacht, wie es sein wäre, wenn sie jetzt zum Beispiel Model sind auf dem Vogue Magazine. Und daher kommt auch diese Voguing-Kultur, also Voguing als Tanz auch, ne, was Madonna dann irgendwann aufgegriffen hat. Die haben im Grunde genommen diese Kids aus der queeren Community, aus der queeren BIPOC-Community, die dann auch in diesen Häusern waren, die von zu Hause verstoßen wurden, haben sie in einem Wettbewerb nachgemacht, wie es wäre, wenn sie dann die Models auf einem Fashion-Magazin drauf wären.
Ah, wie cool.
Ja. Und das ist auch, ne, also wir haben über Belonging gesprochen, über Zusammengehörigkeit und wir als queere Menschen, wir suchen das für uns aus, wenn wir Diskriminierung erfahren, wenn wir ausgegrenzt werden, also dürfen wir uns, finden und danach suchen. Und deswegen nochmal ein Appell an alle, also ein bisschen empathischer an einer oder anderen Stelle auch mit den anderen Leuten umgehen und denen auch Raum geben, dann sich selbst zu sein.
Ich adde noch, auch sich selbst Raum geben, sich selbst zu sein, weil das steht da, glaube ich, nochmal vorne dran auch. Ich kann anderen keinen Raum geben, wenn ich mir selbst keinen Raum gebe. Mhm. Ja. Und ich glaube, das ist auch was unheimlich wichtig ist, auch was du vorhin gesagt hast mit Toleranz und Akzeptanz, dass wenn ich das Problem schon habe, mich selbst zu akzeptieren oder von mir aus auch zu tolerieren, alles, dann fällt mir das auch unheimlich schwer, glaube ich, mit anderen. Ja.
Ja.
Okay. Wir führen jetzt dieses Gespräch privat weiter. Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch, danke, was wir alles noch lernen durften. Und toll.
Sehr, sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte, Susanne.
Sehr gerne.
Und übrigens, Pavlos Buch ist seit Mai vorbestellbar.